man darf ja auch nicht vergessen, dass bis Ende des Zweiten Weltkrieges Mohnöl schon das beliebteste Speiseöl war. Denn Rapsöl hatte ja damals den bitteren Geschmack, Mohnöl hatte das nicht. Und wir finden für diese Zeit immer irgendwo Anbau von Mohn, ob im Garten oder landwirtschaftlich, die versucht haben, dann ihren Mohn zu der Ölmühle, dann zu diesen dezentralen Ölmühlen dann auch zu bringen.
Herzlich willkommen zum Gesundheitsupdate, Helga Wiesmann heute. Das Gesundheitsupdate wird unterstützt von Nupur und die Helga Wiesmann, das bin ich. Ich bin Heilpraktikerin in Saarbrücken und freue mich heute sehr, einen ganz besonderen Gast zu haben. Und das ist Patrick Bies, seines Zeichens Ölmüller. Und er ist derjenige, der hinter der Bliesgauer Ölmühle steht und durch die wir diese wundervollen regionalen pflanzlichen Öle genießen können. Das Leinöl, das Mariendistelöl, Rapsöl, Mohnmüll, Leindotter. Und darüber möchten wir heute sprechen. Ganz herzlich willkommen, lieber Patrick.
Ja, hallo, grüß dich, Helga.
Legen wir mal los. Wie sieht's aus? Wie kamst du überhaupt dazu, Ölmüller zu werden?
Ja, die Anfänge liegen schon etwas länger zurück. Das war so Mitte der 90er Jahre. Damals gab es eine Neuerscheinung aus dem Verlag 2001. Die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf. Hanf als nachwachsender Rohstoff. Man kennt es vielleicht natürlich auch als Drogenpflanze. Aber der Aspekt nachwachsender Rohstoff hat mich sehr angesprochen, interessiert. Mit Gleichgesinnten hatten wir dann noch einen Verein gegründet, der auch zum Ziel hatte, verstärkt hier in regionalen Kreisläufen zu versuchen, Pflanzen anzubauen, um natürlich Hanf stand dann im Fokus, um daraus stoffliche Produkte zu generieren. Es hat sich aber dann sehr schnell herausgestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Also erstmal natürlich Hanf ist eine Pflanze, aber es bieten sich weitere Pflanzen an, neben klassischerweise auch Bäume, logischerweise, für die zu verwenden. Zum anderen wurde sehr schnell klar, industrielle Dinge, also Stichwort Fasergewinnung von Hanf oder meinen wir auch Leinen. Das ist eine Geschichte, die seit 100 Jahren wahrscheinlich ungefähr nicht mehr im Saarland läuft oder nicht mehr regional funktioniert. Auch Kleider, Textilien werden in Deutschland ja überhaupt noch nicht mehr hergestellt, bis es überhaupt dazu kommt. Spinnereien und so weiter. Das hat alles nicht funktioniert. Aber was funktionierte, war die Gründung der Erzeugergemeinschaft St. Gündler Ölsaaten, parallel schon, die den Schritt gegangen sind als Landwirte für ihren Raps, den sie anbauen, auch eine Ölmühle zu initiieren. Mhm. Einfach, weil die Überlegung war, nicht so sehr vom Weltmarktpreis abhängig zu sein, indem sie Raps einfach verkaufen, also die Ernte verkaufen, sondern sie sozusagen verarbeiten und eine höhere Wertschöpfung zu erreichen. Und da war ein Aspekt natürlich Speiseöl. Und das hat uns natürlich, da war ich ja nicht unbedingt jetzt alleine, angesprochen. Und so hatten wir dann ab 1997 auch schon erstmalig mit einem Hanf-Speiseöl hier begonnen, im Rahmen eines Versuchsanbaus der Saarbrücker Stadtwerke in Homburg. Das waren noch ein bisschen andere Stadtwerke wie heute.
Das Hanföl war das erste, was ihr produziert habt?
Erstmal war ich dann noch relativ alleine. Es ging ja auch um die Frage, wie haben wir überhaupt die Ölmühlenstrukturen hier im Saarland, die Kapazitäten. Da war es auch in den 90er Jahren so, dass kleinere Geräte und nicht nur große quasi industrielle Betriebe Öl pressen konnten. Das waren so Schneckenmühlen, die tischgroß sind. Und diesen Weg haben wir dann weiter verfolgt. Und bis wir dann zu Anfang der 2000er Jahre begonnen haben, uns dann auch mit anderen Ölpflanzen zu beschäftigen. Und 2007 erst haben wir dann offiziell auch die Bliesger Ölmühle gegründet. Davor war das immer so ein bisschen Versuch, Irrtum, Methode. Auch die der Raps selber, Speiseöl, das es jetzt überall gibt, also in allen, ob Discounter oder Supermärkte, war ja damals noch relativ stigmatisiert. Es galt ja auch erstmal darum, das in den Markt zu bringen. Und ab 2003 hatten die Discounter wie Aldi und Lidl dann das ins Programm genommen. Und seitdem, Rapsöl war dann plötzlich allgegenwärtig. Damit war im Prinzip meine Arbeit mehr oder weniger auf der einen Seite, was Raps anbetrifft, erledigt. Auf der anderen Seite, dass mich natürlich viel mehr gereizt hat, die heimische Ölpflanzenwelt mehr zu erschließen, in den Fokus zu nehmen. Was haben wir denn außer Raps? Was bietet sich dann noch halt an? Und meinetwegen auch Hanf. Und da sind wir dann früher oder später auf den Leindotter gekommen als Kulturpflanze, die recht unbekannt war.
Ist denn der Leindotter eine heimische Pflanze, also eine saarländisch-heimische Pflanze?
Ja, so wie der Leindotter natürlich auch in anderen Gebieten heimisch ist. Aber tatsächlich, der Leindotter hatte die weiteste Verbreitung zur Zeit der Römer und der Kelten, also die gallo-römische Zeiten. Und ich habe mich da mit Archäologen in Verbindung gesetzt in Frankreich, die gerade in Ostfrankreich in Lothringen viele Grabungen unternommen haben in Keltensiedlungen oder gallo-römischen Siedlungen, muss man ja auch mal dabei sagen. Und da findet man immer sehr viel Leindotter. Also das heißt, unsere Vorfahren, sofern wir Saarländer sind, kennen sehr wohl diese Pflanze und haben sie auch immer genutzt, sehr stark.
Aber das Leindotteröl ist nicht dasselbe wie das Öl der Kelten, oder?
Wir haben mal Leindotter als das Öl der Kelten bezeichnet. Erstmal, weil wir den archäologischen Beweis haben. Es gibt Gegenden, wo Leindotter eindeutig vor Ölpflanzen wie Hanf oder Lein oder Mohn zum Beispiel liegt. Es war ja auch so, dass man auch in die Kelten auch sehr viel hineinprojiziert. Ne? Man weiß sehr wenig über die Kelten, aber viele projizieren alles Gute meinetwegen halt hinein. Und das war sozusagen unser erster Verkaufsschlager, den wir versucht haben, bescheiden natürlich auf regionaler Ebene mal anzubringen. Wohl wissend, dass die Kelten wohl nicht in der Lage waren, Öl so herzustellen, wie wir es heute können. Aber nichtsdestotrotz, sie haben die Ölpflanzen genutzt und sie wussten auch, dass sie essentiell sind für ihr Überleben.
Okay, gut. Und was ist das Besondere am Leindotteröl? Ist das besonders gesund oder ist das besonders geschmacklich interessant?
Ja, sowohl als auch. Zum einen hat mitunter Leindotter, es gibt immer schwankende Werte, wie bei allen Naturprodukten, sehr hohen Anteil an Omega-3, Omega-6 natürlich auch, aber zum geringeren Teil, und zwar so hoch, dass er auch dem Leinöl sehr nahe kommt.
Okay.
Wie gesagt, das ist auch überall immer schwanken. Also wir haben da Werte von 35% bis zu 48%, also Leinöl hat so etwa 52%. Allerdings haben wir hier ein Öl, das deutlich länger haltbar ist. Es ist stabiler, vom Dreivierteljahr und auch geschmacksstabil. Das ist auch nicht unwesentlich. Und vor allen Dingen kulinarisch interessant ist, denn es hat so einen erbsig-spargeligen Geschmack. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, Leindotter ist ursprünglich ein Kreuzblütler, sieht man der Pflanze nicht so an. Das heißt, die nächsten Verwandte ist Blumenkohl, Rosenkohl und so weiter. Und davon hat sie wohl den gemüsigen Touch auch bekommen.
Interessant. Das irritiert mich gerade mit dem Blumenkohl. Aber du hattest das schon mal gesagt, auch das ist so blumenkohlig, spargelig. Das heißt, es hat auch eine bestimmte Schärfe dann, gell?
Schärfe im Sinne von Chili scharf?
Nee, im Sinne von Blumenkohl scharf. Blumenrosenkohl scharf. Diese bittere Note.
Ach so, jetzt sagen wir mal, die heutigen Sorten. alles, was man da mit Kohl halt haben, wenn man da an Rosenkohl zum Beispiel denken, sind ja Sorten, die keine Bitterstoffe mehr haben.
Ja.
Ja, das ist das, denke ich, was du meinst. Wir kennen das auch vom Rapsöl, dass das alte Rapsöl vor 50, 60 Jahren einen bitteren Geschmack hatte.
Deswegen wurde es auch nicht gemocht, gell?
Naja, es war immer ambivalent. Man muss ja irgendwie nehmen, aber die Leute haben sich alles Mögliche einfallen lassen, wie sie dann den bitteren Geschmack irgendwie überwürzen können. Man muss aber auch sagen, ein bisschen ist es auch Gewöhnung, ne, wenn man sich an den bitteren Geschmack gewöhnt. Aber dessen sind wir ja komplett enthoben, weil die ganzen Kohlpflanzen heute überhaupt keine bittere Note mehr halt haben. Und das Leindotteröl nie davon betroffen war.
Okay.
Es hat sich sicherlich seit 2000 Jahren im Prinzip nichts ergeben. Und der Leintutter hat ja auch nur aus einem Grund überlebt. Nicht, weil er landwirtschaftlich angebaut wurde, in gewisser Weise, in gewissen Gegenden hat es das schon gegeben, sondern die Pflanzenzüchtung zur Zeit der Römer und Kelten, über die wir gerade gesprochen haben, war noch nicht so weit, dass diese Kulturpflanze der Wildnis sozusagen enthoben war. Das heißt, als die Menschen das Interesse verloren hatte, ist diese Pflanze wieder verwildert und hat sich dann selber fortgepflanzt. Und ist uns damit auch erhalten geblieben und taucht auch in vielen roten Listen inzwischen leider halt auf als regionale Pflanze im Rahmen auch Biodiversität. Allerdings in der Wildform. Ich habe natürlich auch mal die Wildform angebaut im Vergleich zu der Kultur Leindotter und natürlich festgestellt, dass die Unterschiede sehr, sehr gering ist. Und deswegen sage ich auch, züchterisch hat sich seit 2000 Jahren im Prinzip da nichts ergeben. Selbst wenn Länder wie Russland beispielsweise oder Ukraine schon einen größeren Anbau mal betrieben hatte, aber auch dort züchterisch kaum was passiert. Und dieser Nachteil hat natürlich auch immense Vorteile.
Ist der gezähnte Leindotter gleich der Leindotter? Gibt's,
richtig.
Oder ist das, okay. Ja. Mhm. Das ist einfach die korrektere Bezeichnung.
Ja, der Leindotter ist eine Steppenpflanze, wohl vor 6000 Jahren ursprünglich in Armenien beheimatet und hat sich dann über die Küsten am Mittelmeer und so weiter, Iberische Halbinsel, Frankreich hoch, Normandie bis nach Dänemark oder bis nach Holland, bis nach Norwegen ausgebreitet und von den Meeren, also diese Pflanze ist salzresistent. Vergleichsweise im Vergleich zu anderen Pflanzen. Das heißt, das war das Ausbreitungsgebiet und ist von dort aus immer mehr ins Inland gewandert. Das ist zumindest mal die Theorie zu dieser Pflanze.
Wahnsinn. Wenn wir mal weiter bei unserem Streifzug gehen, jetzt habt ihr auch zum Beispiel, na klar, das Leinöl und darüber haben wir eben schon ein bisschen gesprochen. Darüber hinaus aber auch das Mariendistelöl, das ich sehr, sehr liebe. Ich finde das geschmacklich toll. Man ist es auch an, wenn auch in kleinen Mengen genossen, aber auf jeden Fall gehört es zu den Verdauungstherapeutika und man kann damit auch wunderbare Leberwickel machen. Wie kamt ihr zu dem Mariendistelöl?
Ja, wir haben einen Landwirt kennengelernt, der hat es mal angebaut. Und zwar, weil er irgendwie Vertrag oder Absatzmöglichkeit in der Vogelfutterindustrie gesucht hatte. Es ging um Vogelfutter. Es ist ja auch so, dass auch Hanf beispielsweise hervorragendes Vogelfutter ist. Die jungen Elfkörnchen sind ja nichts anderes wie Hanfkörner. Für Piepmätze gibt man auch Geld aus, manchmal mehr wie für den eigenen, für die Lebensmittel. Insofern war das interessanter Markt für ihn. Aber gleichzeitig hat man ja auch festgestellt, hier ist es ist eine Ölpflanze, aus der wir vielleicht Speiseöl herstellen können, wo auch Relevanz hat. ihren Stellenwert im Speiseplan. Und erst nach und nach hat sich dann auch gezeigt, was mit Mariendistel sozusagen alles zusammenhängt. Also Mariendistel ist ja wirklich auch eine alte Kulturpflanze hier, ist ja schon bei Hildegard von Bingen erwähnt, allerdings weniger als Ackerpflanze, sondern mehr so als Pflanze im Rahmen von Kräutergärten, Klostergärten. Und die medizinische Wirksamkeit ist ja auch seit Mittelalter eindeutig auch beschrieben. Und deswegen fand ich es auch immer witzig, dass man vor allen Dingen das in Klostergärten gefunden hat, die Mariendistel, also die Klostergärten, die ja das Privileg hatten, Wein herzustellen und Bier zu brauen. Ne? Und wenn man das als Mönch so ein halbes Leben lang gemacht hatte, dann wiehert irgendwann mal die Leber. Ne? Und da brauche ich halt Mariendistel, dagegen halt eine Gegenwirkung zu erreichen. Ne? Und das scheint ja immer wirklich sehr gut funktioniert zu haben. Allerdings will ich einschränkend sagen, wir stellen ja Speiseöl her. Die höchste Wirksamkeit habe ich natürlich im Presskuchen, nicht im Öl. Es geht ja um die Silimarinsäure.
Genau.
Ja, und aber nichtsdestotrotz gibt es am Bedarf einen sehr zuverlässigen Absatzmarkt bundesrepublik weit, die bei uns Mariendistelöl kaufen. Ich muss auch sagen, sehr verbreitet ist Mariendistel als Kulturpflanze hier in Deutschland nicht. Und teilweise werden auch sehr komische Summen auch gezahlt für Öle oder für Mariendistel-Saaten. Das muss ich auch sagen. Kann ich jetzt einfach nicht verstehen. Wir bauen sie an. Wir haben ja so ein bisschen so den Überblick, wie hoch der Aufwand ist. Und Mariendistel braucht ja auch hier Pflanzenschutz. Also das heißt, das Geld habe ich quasi auch schon mal gespart. Also insofern, wir gucken immer, dass wir faire Preise machen. Ist unser Mariendistelöl sogar noch eines der preisgünstigsten als die wir sonst wo bei den Konkurrenten und so weiter halt treffen.
Warum braucht die Mariendistel keinen Pflanzenschutz?
Ja, es betrifft die meisten Ölpflanzen. Da kann ich ja viele aufzählen. Vielleicht ist nicht der Raps, der ist etwas schlecht. Ja. Weil der Raps braucht natürlich Pflanzen. Ja. Das hat aber andere Gründe. Die Ölpflanzen sind ja überwiegend Pflanzen, die ich im März, April aussehe und dann im Herbst ernte. Und in dieser Zeit zeigen sie sich als äußerst resistent und robust gegenüber da allen Schädlinge, da will ich gar nicht aufzählen, was alles kommen kann. Auf alle Fälle ist deren Interesse an Mariendistel sehr gering. Raps zum Beispiel, da sieht es natürlich etwas anders aus. Der Raps wird im August zum Beispiel ausgesät, überwintert dann. Ja. Und bleibt dann im April, Mai aus und ist dann die erste, quasi fast die erste Blühpflanze überhaupt, die in diesem Maßstab überhaupt blüht. Und damit wird der Raps immer zum Ziel von allen möglichen, in Anführungsstriche, Schädlinge. Und da muss man sich natürlich schon was überlegen. Wenn ich allerdings dann sage, ich kann ja auch Sommerraps nehmen, den kann ich dann natürlich vor allen Dingen auch als Bioraps anwenden. Die Erträge sind allerdings dann deutlich geringer. So okay. Vielleicht nur ein Drittel oder ein Viertel von dem, was konventionell dann über den Winter und so weiter läuft.
Ist der geschmacklich anders, der Sommerraps?
Nö, am Geschmack werden wir da keinen Unterschied feststellen. Wir haben da immer einen nussigen Geschmack. Aber natürlich ist klar, der Boden, das Jahr und die Sorte haben natürlich immer minimale Einflüsse auf das Geschmack. Aber das wird ein Feld halt sein, ne, wenn ich das immer quasi halt anbaue, es wird jedes Jahr immer etwas von der Nuance her anders schmecken. Das ist ja auch ein Problem, dass unsere Olivenbauer aus dem Mittelmeerraum zum Beispiel halt haben. Warum gelingt es denen, massenweise Olivenöl auf den Markt zu bringen, das immer gleich schmeckt? Das liegt einfach daran, dass sie seit 2000 Jahren sich darauf verstehen, Olivenöl zu vermarkten und auch Olivenöl zu mischen. Früher hätte man unfreundlicherweise gesagt, auch zu punchen. Und das hat natürlich zu dem Ergebnis geführt, dass sich Leute wirklich spezialisiert haben vom Geschmack her, dass sie aus unterschiedlichen Lagen das zusammenrühren und machen dann Olivenöl, das immer homogen schmeckt, und einfach weil die Leute das, die Kunden das natürlich wollen, weil sie das natürlich auch nicht anders kennen.
Ja, aber eigentlich ist es schade. Das ist ja so wie beim Wein. Jeder Jahrgang schmeckt anders. Und mal ist das Öl ein bisschen bitterer, mal ist es ein bisschen aromatischer, mal ist es ein bisschen, ich finde das eigentlich die schönere Variante, im Grunde genommen. Wie ist denn das bei den Bioölen? Gibt es da mehr Unterschiede? Nee, auch nicht, oder?
Ja, Bio sagt ja jetzt erstmal gar nichts. Ne? Nee. Sagt ja nichts über Anbaugebiet. Also ich kann natürlich ja Bio mischen, und jetzt will ich gerne unsere Zeit hier verschwenden mit Anekdoten aus der Olivenölvermarktung, was es alles schon gegeben hat. Stichwort auch Mafia und genau, so weiter. Ich meine nur ein Fakt, dass natürlich Italien mehr Olivenöl auf den Markt bringt, wie überhaupt Oliven angebaut werden. Das soll man wissen. Und das Hauptanbaugebiet weltweit von Oliven heißt nun mal nicht Italien oder Griechenland, sondern Spanien.
Genau.
Ja, das ist Image. Das ist Image.
Genau. Und ich habe mal eine Fernsehsendung gesehen zum Thema Olivenölpanscherei. Da fliegt es einem ganz schön um die Ohren. Und das, gut, das stellen wir hier mal abseits. Wir haben noch so wunderbare Sachen, das sind für mich so Gimmicks in der Küche, das Mohnöl oder das Nussöl. Welche Rolle spielt das bei euch?
Ja, also unsere Hauptöle oder unser wichtigstes Öl, sage ich, ist das Leinsäureöl. Wir waren sozusagen die ersten Hersteller in Deutschland, die es sozusagen gewagt hatten. Rapsöl ist von der Menge her fast mit Leinsäureöl gleich auf. Oder vielleicht sogar Raps hat mehr. Allerdings haben wir damit gar nicht mal geworben, weil das nicht nötig ist inzwischen. Also natürlich, dass wir sagen, es ist saarländisches Rapsöl, das ist klar. Wir hatten ja am Anfang noch die Erzeugergemeinschaft St. Wendler Ölsaaten, die ich am Eingangs ja schon beschrieben hatte. Mhm. Wir wollten denen keine Konkurrenz machen und blieben da dezent zurück, aber leider existieren sie nicht mehr, und so haben wir das stärker in die Werbung genommen, weil es sozusagen ein Massenöl ist, ähnlich auch das Sonnenblumenöl. Wir brauchen ja auch seit längerer Zeit auch schon Sonnenblumen an. Und während jetzt eher so Mohnöl beispielsweise eher Nischendasein führt.
Ja, das glaube ich.
Das hängt allerdings damit zusammen, dass wir jahrelang keinen Landwirt gefunden haben, der für uns hier Mohn anbaut. Das war sehr bedauerlich. Das hat sich jetzt seit 2 Jahren geändert. Ähnlich auch Hanf, dass wir da nicht unbedingt immer Kontinuitäten hatten und dann teilweise einfach nicht mehr, war die Ernte halt aufgebraucht und da konnten wir nicht mehr liefern. Und deshalb hatten wir das so nicht in den Fokus genommen. Es wäre natürlich schon mal reizvoll, gerade mit Mohn auch noch mal mehr zu arbeiten, weil die Mohnsamen sich natürlich hervorragend eignen für Mohnkuchen. Also in Österreich zum Beispiel schaue, da wird ja viel mit Mohn gemacht.
Genau.
In Niederösterreich. Und warum soll das auch hier nicht funktionieren? Und man darf ja auch nicht vergessen, dass bis Ende des Zweiten Weltkrieges Mohnöl schon das beliebteste Speiseöl war. Denn Rapsöl hatte ja damals den bitteren Geschmack, Mohnöl hatte das nicht. Und wir finden für diese Zeit immer irgendwo Anbau von Mohn, ob im Garten oder landwirtschaftlich, die versucht haben, dann ihren Mohn zu der Ölmühle, dann zu diesen dezentralen Ölmühlen dann auch zu bringen. Allerdings irgendwann fing die Agroindustrie an, in großen Mengen Öle, vor allen Dingen Raffinate, herzustellen. Und da war sozusagen das Totenglöckchen für den Mohn hier zumindest mal regional auch eingeläutet.
Und für ihre Darmgesundheit haben sich die Expertinnen und Experten von Nupur Gedanken gemacht. Schauen Sie doch mal auf unserer Webseite in unserem Shop www.nupureshop.com. Colon Pure und Probaflor, ein tolles Duo. Schauen Sie sich's an, tragen Sie sich in den Newsletter ein und erhalten Sie damit bei Ihrer ersten Bestellung 5 Euro Rabatt. Viel Spaß!
Stichwort Lisieur. Denn die Saarländer haben ja eine besondere Geschichte durch die französische Besatzung. Das hat ja auch dazu geführt, dass in Saarland und in Baden war ja französische Besatzungszone und ja, da quasi der Ölherstellung und Ölverkauf monopolisiert war. Und das war Lisieur.
So, genau, ich erinnere mich noch, ja, als Kind gab es das.
Das hat sich dann noch gehalten. Bis Anfang der 90er Jahre gab es immer noch Lisieur. Aber es hat ja auch dazu geführt, dass man gar kein Speiseöl mehr oder man nimmt kein Sonnenblumenöl, man nimmt kein Rapsöl oder sonst viel Öl, sondern man nimmt Lisieur. So wie man natürlich kein Papiertaschentuch nimmt, sondern ein Tempo. Und das zeigt, dass wir da schon ziemlich entfremdet waren unserer landwirtschaftlichen Wurzeln hier. Und da haben wir natürlich immer versucht, ein bisschen auch anzuknüpfen, also wirklich in die Zeit von vor 100 oder 150 Jahren zurückzugehen, also bevor quasi oder mit den Anfängen der Industrialisierung, dass wir da anknüpfen, weil ich denke, ich bin ja auch Mitglied von Slow Food, dass die Leute am besten begreifen oder aufgeschlossener sind gegenüber Lebensmitteln, wenn es dann eine Geschichte auch gibt.
Also ja, eine Geschichte. Wobei ich jetzt nochmal nachfragen muss, Lisieur, das war aber kein Mohnöl, oder?
Nein, das war einfach nur Öl. Also genau. Wasseröl, das war
Chirurg. Das weiß keiner so richtig.
In erster Linie waren es natürlich Raffinate. Die Raffinate waren immens wichtig. Also heute werden sie stigmatisiert. Das ist, kann man zwar machen, aber das ist etwas unhistorisch, weil mit den Raffinationsverfahren, das aus Frankreich, glaube ich, kam, ist es halt gelungen, sozusagen auch ungenießbares Öl nochmal zum hochwertigen Speiseöl umzuwandeln. Die einzelnen, ja, Schritte will ich jetzt noch nicht vorstellen. Da der Mensch nur mal Öl oder Fette braucht. So. Und die konnte er quasi dann nur regional beziehen. Und daraus hatte man dann quasi eine Industrie dann gemacht. Die deutsche Fettversorgung wurde dann quasi zentralisiert. Und das ist dann zum ersten Mal zum Tragen gekommen in der Zeit des Ersten Weltkrieges. Und vor allen Dingen in der Zeit danach, als zum Beispiel in den 20er Jahren in Mannheim die größte Ölmühle weltweit gebaut wurde. Ist ja heute noch ein Global Player, wo alle Ölsaaten per Schiff, per LKW oder was ist mit Handkarren hingebracht wurden, aus diesen unterschiedlichen Ölen oder unterschiedlichen Quellen quasi ein homogenes Produkt herzustellen, für das die Leute früher dankbar waren. Heute ist man natürlich nur sich damit abzufüllen, bringt nichts. Andere Aspekte sind viel wichtiger, nämlich die essentiellen Fettsäuren, die da drinstecken, und die gehen ja schon häufig, oder Fettbegleitstoffe auch, und die gehen ja häufig beim Raffinationsprozess einfach drauf. Und so wie dieser Trend der weltweiten Überschwemmung mit Raffinaten und so weiter, wie der halt eingesetzt hatte, hat sich auch automatisch eine kleine Gegenbewegung wieder gebildet, von der wir heute sozusagen profitieren oder deren Bestandteil wir heute sind.
Genau, und da wollte ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit auch noch für aufbringen, nämlich ihr versteht euch als Teil der Slow-Food-Bewegung. Was ist das?
Ja, Slow-Food ist eine landwirtschaftliche Bewegung, so will ich es mal sagen, aus Italien. Hier in Deutschland hatte sie nicht so das Image. Hier gilt es ein bisschen so als Organisation von Feinschmecker und so weiter, die sich dann irgendwelche Rezepte zuschanzen, Tipps, welche Gastronomen was und so weiter am besten machen. Aber dieses Image ist falsch. Das kommt auch sehr in Bewegung. In Slow Food geht es darum, gut, sauber, fair. Das ist im Prinzip, die drei Worte beschreiben das alles. Gut, da geht es halt darum, dass es wohlschmeckend, nahrhaft, frisch ist und gesundheitlich einwandfrei. Sauber, dass es sauber hergestellt wird. Vor allen Dingen heute auch wichtig, dass die Ressourcen der Erde, der Natur auch geschützt werden. Dass auch kein Schaden an Mensch oder Tier erzeugt wird, und fair, auch kein unwichtiger Aspekt, der soziale Komponente. Nämlich, dass der Landwirt davon leben muss, dass das natürlich nicht zum Billigpreis halt verhökert wird und das natürlich dann automatisch wiederum zu Lasten, das sehen wir ja aktuell, das ist ja ein Riesenproblem, zu Lasten der Natur halt geht, indem halt einfach auf Teufel komm raus Soja angebaut wird, mal als ein Beispiel, als Ölpflanze, weil man das Futteröl braucht, weil man auch Soja braucht als Futter. Und selten passiert das natürlich ökologisch und diese Landstriche sind schlichtweg fast für die Landwirtschaft nicht mehr nutzbar, zumindest mal nicht mehr ohne Giftstoffe. Und nach dem Dschungel, der vorher da gestanden hatte, oder nach dem Tropenwald, fragt inzwischen kein Mensch mehr.
Du hast mal erzählt, dass Slow Food eigentlich eine Landwirtschaftsbewegung in Italien ist, gell?
Ja, ich habe so kennengelernt, ich war ja in Italien auf der Slow Food Weltmesse, was eine interessante Geschichte war und lernte da natürlich auch viele Landwirte kennen oder viele landwirtschaftliche Projekte, die es dort gab. Und ist mir dann auch schon mal nochmal die Unterschiede zwischen Deutschland und Italien aufgefallen. Nämlich während die Landwirte hier in Deutschland sehr saturiert sind. Landwirt klagt immer, ne? So, das setzen wir immer mal halt voraus. Geht es unterm Strich natürlich unseren deutschen Landwirten vergleichsweise gut, dank der EU-Förderung. Ja. In Italien hatte ich auch immer so ein bisschen das Gefühl, da gibt's Gegenden, da kommt keine Förderung an. Das hat die Mentalität geschärft. Dafür, wir müssen uns selbst darum kümmern. Und das ist so eine Mentalität, von der auch Slow Food profitiert. Und ich habe da halt gesehen, dass es einzelne Landwirte wie landwirtschaftliche Kooperationen und so weiter gibt. Die Italiener sind ja auch Ästheten, die zum Beispiel sagen, nee, wir fangen jetzt nicht an, das selber hier zu verpacken oder uns selber Gedanken um die Verpackung machen. Auf alle Fälle muss das hochwertig sein. Und dann holen wir uns auch einen Grafiker oder einen Designer, der das auch umsetzt, damit die Wertigkeit auch dann demonstriert wird. Und in dieser Vielzahl habe ich das hier in Deutschland nicht gesehen bei Landwirten. Also da ist eher so, sagen wir mal, sind die Geringschätzung gegenüber denen, die sich ums Marketing kümmern, oder wird so der Wert nicht unbedingt erkannt. Vor allen Dingen hat man auch hier eher das Interesse, große Mengen einfach loszuschlagen und nicht, wie die St. Wendler Ölsaaten, wie ich eingangs ja auch gesagt hatte, diese schon zu verarbeiten, dass ich nicht nur Saaten verkaufe, sondern auch ein Öl. Und auch den Presskuchen, damit habe ich quasi zwei Produkte und dafür habe ich viel mehr Optionen und Verwendungsmöglichkeiten, wie wenn ich nur halt einfach die Saaten verkaufe, die mir doch in der Masse und Menge doch nur ein Grossist abkaufen kann und dafür natürlich den günstigsten Preis wohl ansetzen wird, der jetzt gerade auf dem Weltmarkt halt möglich ist. Und und natürlich auch Tradition, was das Essen anbetrifft, ist natürlich Italien auch etwas anders, vielleicht ähnlich wie Frankreich, kann man so sagen. Denn für uns Deutsche bedeutete das Essen auch sehr viel Technik. Ne? Also man hat was essen müssen aus technischen Gründen. Das hatte den Krieg, hatte natürlich da viel die Mentalität der Deutschen geformt, weil er ging ja nun mal mit Hunger einher und also erstmal hat man nichts zu beißen, dann hat man viel zu viel zu beißen, dann wird das alles hinterfragt, dann gibt das sozusagen Probleme, Gesundheitsschäden und nach vielen Jahren, erst nach so langen Jahren nach dem Krieg, haben wir heute eine gesunde, vergleichsweise gesunde Einstellung auch zum Essen, dass die deutsche Küche vielfältiger geworden ist, von vielen Einflüssen auch lebt. Und das sind alle Aspekte, die sehr viel mit Slow Food auch zu tun hat. Andererseits natürlich, wir sind für Vielfalt, das ist ja klar. Auf der anderen Seite wollen wir auch das traditionelle Essen in den Regionen natürlich auch wiederum bewahren. Dazu gehört nicht nur irgendwelche alter Käse oder altes Öl, sondern natürlich auch, wie man isst. Also das heißt nicht immer to go oder Fast Food, dass man sich zusammensetzt, dass man sich unterhält und nicht dauernd irgendwie mit dem Handy dann, die halbe Familie mit dem Handy dann dann da im Internet surft, was nicht funktioniert, weil das Essen war traditionell immer dazu diente, dass man auch kommuniziert hatte.
Genau. Und es ist auch tatsächlich wesentlich gesünder im Familienkreis oder im Freundeskreis mit guter Stimmung am Tisch versammelt zu sein, als wie abgelenkt und streitend und so weiter und so fort. Das hat tatsächlich schon einen Einfluss auf unsere Gesundheit und letztlich hat es ja auch mit unserer Lebenshaltung zu tun und mit unserer Lebensqualität. Was ist denn eigentlich, was hat es auf sich mit der Saatguttauschbörse, die ihr aktiv mit betreibt?
Ja, das ist uns in den Schoß gefallen, weil wir uns ja auch mit alten Pflanzen ja auch beschäftigen. Ja. Wir haben es ja gerade ja besprochen. Ich meine, wir haben ja einfach das Privileg, dass wir als Ölmühle nicht ums Überleben kämpfen. Also können wir auch mal darüber nachdenken, was wir sonst noch Gutes tun können, was mit uns auch zu tun hat und wo wir Felder haben, die andere nicht bearbeiten. Und vor allen Dingen die älteren Kulturpflanzen haben uns da sehr angetan. Von Öl rede ich jetzt in dem Zusammenhang nicht. Ich habe mich auch erkundigt, mal versucht nachzulesen, welche Pflanzen im Saarland sonst noch gewachsen sind, also Kulturpflanzen, was hat da eine Rolle gespielt und sind sehr stark dann auf die Bohnen gekommen, auf die Stangenbohnen, da gibt es sehr starke Traditionen. Wenn ich an Blieskastel denke und an den Blieskasteler Ortsteil Lautskirchen, das ja als Bohnendorf weit über die Region bekannt war, heute ist halt nichts mehr vorhanden. Andererseits wissen wir, dass in Österreich sehr wohl viele Gegenden noch auf Stangenbohnen setzen und diese Tradition fortsetzen, also wozu es dann hier im Saarland nicht gekommen ist. Und wir halten es halt für reizvoll, verstärkt daran anzuknüpfen. Glücklicherweise hat an den ehemaligen Bohnenanbau ist bei dem ehemaligen Bohnenanbau noch erhalten geblieben, welche Sorten angebaut wurden, zumindest mal die wichtigsten Sorte, zum Beispiel Ruhm vom Vorgebirge. Diese Sorte kommt nicht aus dem Saarland, die kommt eher so aus der Gegend Bonn-Köln, aber ist hier sehr stark angebaut worden. Man kann dann schon meinetwegen sagen, es ist eine regionale Sorte. Und die verschicken wir bei Leute, die sich melden im Frühjahr und bieten ihnen dann halt an, das sind, was weiß ich, 100 Böhnchen, dass sie die anbauen und dass sie die natürlich essen als grüne Bohnen, dass sie sie ausreifen lassen als quasi dicke Bohnen und dass sie davon was zurückhalten für das nächste Jahr oder dass sie davon noch was abgeben. Und so hoffen wir über diese, sagen wir mal, Kultur des Anbaus, des Essens und des Tauschens und so weiter, dass wir hier nochmal an die Tradition hier tatsächlich anknüpfen können. Es wäre sehr wünschenswert. Aktuell ist dazu gekommen, dank auch hier Anregungen Slow Food, uns mit Kartoffeln auch wieder stärker auch zu beschäftigen. Auch das ist ja eine Misere, eine von vielen, die wir hier in der saarländischen Landwirtschaft haben, dass die berühmteste Kartoffel im Saarland ist die Pfälzer Kartoffel. Ne? Und warum? Das braucht ja nicht zu sein. Unsere Böden sind ja vielfältig, sind interessant, aber der Anbau ist massiv zurückgegangen in den letzten 20 Jahren, also wahrscheinlich ist in den letzten 60 Jahren zurückgegangen, aber für die letzten 20 Jahren habe ich ja verlässliche Zahlen, hat sich nämlich nochmal halbiert und ich sehe dafür keinen Grund, zumindest mal keinen kulinarischen Grund. Natürlich hat es was mit der Landwirtschaft, es hat was mit der Struktur zu tun, dass wir hier ein bisschen bergig sind, während die Pfälzer Kartoffel dann aus der oberrheinischen Tiefebene dann halt kommen, in der Nähe vom Rhein, wo alles, sagen wir mal, gerade ist, alles eben ist und wo ich natürlich mit Vollernte viel besser arbeiten kann, wo viele, viel mehr Erntehelfer und so weiter sind. Also das kann ich großtechnisch angehen. Bewässerung ist inzwischen ja auch ein Aspekt. Das gibt es dort. Das haben wir hier nirgendwo bei Landwirten, so viel ich weiß. Über die Sache wollen wir diskutieren. wollen Werbung machen für die Kartoffeln, die inzwischen, also aktuell angebaut werden. Das sind überwiegend natürlich so gängige Sorten, aber auch in den nächsten Jahren dazu übergehen, auch an alte Sorten zu denken. Also Reichskanzler, Hindenburg, Bamberger Hörnchen, wie heißt er, alter Schwede oder sowas. Ne, blauer Schwede.
Blauer Schwede, okay.
Das sind alles alte Sorten, die es nicht verdient haben, einfach zu verschwinden.
Okay. Interessant. Es hilft auch, einer Region autark zu bleiben und sich auszutauschen. Es hilft auch, unabhängig zu werden von Großkonzernen und so weiter. Ich finde das einen ganz, ganz wunderbaren Aspekt dieser Tauschbörse.
Ja, das ist natürlich einfach der Sinn, dass wir unser Saatgut behalten. Ja. Hier können wir uns natürlich den Luxus erlauben, dürfen die Augen natürlich nicht davor verschließen, welche Probleme in der dritten Welt da halt bestehen, die keine alten Sorten mehr halt haben. Man müsste industrielle Sorten dann halt nehmen und Lebensmittel gleich dabei, die dann halt mitgeliefert werden, obwohl die alten Sorten oftmals für diese bestimmte Klimatas am optimalsten halt sind.
Na, aber ja, sie so, robuster so, sind, ja, ja.
Aber so denkt man natürlich nicht. Robust heißt, okay, ja, aber realisiert damit keine Maximalernte. Und daran ist ja die Agroindustrie quasi interessiert. Und das ist einfach das Problem. Deswegen verschwinden alte Sorten, neue Sorten kommen. Und dass die gar nicht so toll sind, das merkt man dann erst nach einigen Jahren, wo man sagen, wenn es zu spät ist. Und wenn die ganzen Ländereien schon nicht mehr den einzelnen Bauern gehören, sondern irgendwelche komischen Firmen in Briefkasten in Luxemburg, Kaimaninsel oder sonst wo in Jersey.
Ja. Das ist ein Problem. Patrick, das war wieder super interessant.
Wie, das war schon.
Ja, wir sind am Ende unserer Zeit. Die Zeit vergeht irre schnell. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das ist aufschlussreich und gleichzeitig kurzweilig. Hat mir sehr gefallen.
Dankeschön, immer gerne wieder.
Genau, und wir hören uns bis bald.
Bis bald, Helga. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.